1. Herzlich willkommen zu Folge 25 der Jubiläumsfolge unseres Steuerfunk-Podcasts, aufgenommen nochmal am Freitagabend, 10. April 2026. Ausstrahlen werden wir die Folge am 28. April 2026. Und Andreas, wir haben tatsächlich unsere erste Folge am 20. April 2025 aufgenommen und ausgestrahlt. Was sagst du jetzt? Wahnsinn, oder?
Ja, muss ich echt sagen. Ein Jahr ist doch sensationell, oder?
Ja, also ich habe gedacht, als ich es zusammengeguckt habe, jetzt haben wir 25 Folgen, das ist ein Jahr voll. Wir haben 3 Sonderfolgen noch ausgestrahlt zusätzlich, wo wir gedacht haben, da wollen wir schnell über Themen einfach mal miteinander schnacken. Es ist schon irre, wie schnell die Zeit rumgegangen ist, wo wir über Lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Themen uns austauschen. Es ist auch Wahnsinn, was da an Zeit mittlerweile zusammengekommen ist, die wir zusammen gequasselt haben über die Themen.
Ja, also ich finde, was mich sehr geht, ist immer tatsächlich, anschließend bin ich immer völlig erledigt, also ist eine Konzentrationssache, aber Spaß machen tut es tatsächlich jedes Mal. Und ich muss ja sagen, man lernt immer, also es ist wirklich...
Ja, also ich also geht mir genauso.
Spaß und, ja, genau.
Also vor allen Dingen, ich sehe halt, man kriegt halt wieder so ein Zusammen, so ein bisschen einen
Überblick. Genau.
Wo hängt es eigentlich Arbeitsrecht, genau. Lohnsteuer, Sozialversicherung zusammen? Und ich muss sagen, mir macht das noch immer Spaß, auch hinterher die Post-Production, ein bisschen dieses Technische. Du lernst auch da unheimlich viel, was eigentlich geht, in was für einer interessanten und spannenden Zeit wir leben. Und manchmal denke ich halt nur, schön wäre, wenn so das eine oder andere sich mal verbessern würde, noch ein bisschen im Hinblick darauf besseres Zusammenspiel von den Rechtsgebieten. Aber vielleicht wird es ja noch.
Ja, und auch vielleicht manchmal wirklich, dass wir einfach sehen, also Finanzamt und Steuerberatung und Lohnabrechnung, also man hocke doch in einem Ding zusammen. Also muss man einfach sagen, glaube, das ist, weiß ich, finde ich auch wichtig, ne? Und dass halt überall Menschen sind, ne?
Also ich glaube auch und vor allen Dingen, dass wir hier gar nicht so weit auseinander sind. Der Arbeitgeber hat ja das große Fable, es möglichst so zu machen, dass er mit der Verwaltung am wenigsten Ärger hat. Und auch aus Verwaltungssicht guckt man ja, dass man da einen humanen und gutes Miteinander pflegt.
Das schon, muss man auch sagen, manchmal, wenn du auch einen Fehler hast oder so, und rufst das Finanzamt an und dann sagen die, ja klar, das kriegen wir hin oder das machen wir oder so. Also das wäre, ich glaube, das geht alles so lieber zweimal einfach denke, okay, hol den Kaffee und dann rufe ich an und nicht ärgern. Ich glaube immer, das sind einfach, überall ist halt Menschen und man merkt so manchmal bei euch, das ist halt EDV ist manchmal auch kompliziert, ne? Ein Kreuz nicht gesetzt und so hast du halt einen Fehler, wo du denkst, darf wohl nicht wahr sein. Und das geht aber alle gleich. Also, und auch wenn sie manchmal über den Steuerberater aufregen, der Herr Sprenger ist ein Fan davon, dass er nicht sauber guckt, ob die Bankverbindung stimmt. Dann schicke ich eine Steuererklärung ab mit der Bankverbindung, die sich schon erledigt hat, weil da muss das Finanzamt immer schreiben, Abweichung zwischen unserer Bankverbindung und ihrer und ich muss in 2/3 der Fälle, also ich hoffe, es wird jetzt besser, also wirklich passt jetzt extrem auf, denke ich immer, Mensch, jetzt, der wird auch denken, das ist doch ein selteblöder Steuerberater.
Ja, aber was
also halt, das ist halt so, ne?
Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Muscle Memory immer.
Ja.
Schon klar. Manche Vorgänge gehen einem einfach leichter von der Hand und aber dann, andere
wieder. Also für die von der Finanzverwaltung tut es mir jetzt leid. Sebastian, 25. Mal, Folge, was machen wir denn heute? Achso, wir müssen noch erklären.
Ich fange mit dem üblichen Disclaimer an. Wir machen das Ganze in unserer Freizeit. Das ist der Andreas Sprenger, Steuerberater aus Marich bei Freiburg. Mein Name ist Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Und das Ganze ist einfach ein bisschen ein privates Gespräch über Lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Dinge. Und irgendwann haben wir gesagt, wir nehmen das Ganze einfach auf und stellen das zur Verfügung, weil wir gedacht haben, das interessiert vielleicht auch andere da draußen, die in der Lohnabrechnung tätig sind. Wir machen das Ganze eben als Privatperson. Es ist keine Rechtsberatung. Wer man wissen will, wie man das Ganze auch rechtlich verbindlich absichern kann mit dem Finanzamt, mit der Sozialversicherungsstelle, dann sei die Folge 1 von unserem Podcast ans Herz gelegt. Da haben wir sehr lange über die Anrufungsauskunft nach 42e und die Auskunft nach 28h SGB IV uns unterhalten und haben erklärt, wie das richtige Prozedere dazu geht. Und so wollen wir uns einfach nur über aktuelle Themen unterhalten. Und heute haben wir dabei den Firmenlauf, die Firmenfitness und die Gesundheitsvorsorge. Und ich glaube, das wird eine echt interessante Folge, weil wir müssen ja, du hast gesagt, du hast 2 Kilo zu viel. Ich kann zugeben, ich habe in den letzten Monaten mehr als 4 Kilo zugelegt, da ich ein bisschen bewegungstechnisch eingeschränkt war und das hat sich durchaus direkt auf den Bauch niedergeschlagen. Daher ist die Gesundheitsvorsorge die jetzt nicht.
Ja, leider.
Ja, ich, wenn du mit meiner Frau reden würdest, dann würdest du feststellen, ich bin ein Schokoladen-Junkie. Ich brauche ja unter 2 bis 3 Tafeln am Tag, 100 Gramm geht gar nichts.
Ja.
Und ja, sonst ist der Zuckerspiegel so tief, dass ich nicht arbeitsfähig bin. Daher ist Gesundheitsvorsorge genau das richtige Thema,
oder?
Genau, wir fangen noch an mit der Firmenfitness. Dann lass uns damit anfangen.
Ja.
Und ich würde sagen,
Sebastian, was ist Firmenfitness? Ich hab mal gegoogelt, also kennen ja wahrscheinlich alle. Jetzt habe ich hier einen Kader, dem es langweilig ist, den hört er wahrscheinlich auch wie der Theo, der hier Asyl hat. Also Firmenfitness, das kennen Sie viele unter den Namen, also habe ich extra geguckt, das ist Egym Wellpass, Hansefit, Urban Sport Club und Wellhub, das sind wohl die 4 Großen nach dem Internet, die das anbieten.
Also es gibt eben, wie du sagst, diese Großen weit überregional hinaus, fast schon deutschlandweit oder meist auch deutschlandweit operierende Ketten, wo der Arbeitgeber sich eben mit denen zusammentun kann hier ein Firmenfitnessangebot für seine Arbeitnehmer angehen. Der Arbeitgeber könnte natürlich auch versuchen, das Ganze regional mit einem Firmenfitnessstudio, das direkt bei ihm vor Ort ist, zu machen. Hat natürlich immer den Nachteil, je nachdem, wie groß ich als Arbeitgeber bin, wenn ich viele Standorte habe, dann bringt mir das nichts, wenn ich nur am Hauptstandort ein Fitnessstudio anbieten kann, sondern ich will das ja normalerweise so haben, dass meine Mitarbeiter da, wo sie gerade sind, ein Angebot annehmen können. Dann sind natürlich deutschlandweit operierende Ketten für deutschlandweit operierende Firmen interessanter, weil dann kann ich halt dort aus einer Auswahl wählen. Und du hast ja die 4 Großen genannt. Bei den Großen ist es ja so, da ist ja nicht nur das Fitnessstudio dabei, da ist ja auch Schwimmbad, Massagen und weiß der Himmel was alles dabei.
Also ich stelle es immer fest, ich mache immer noch Seminar, habe es jetzt das meiste aufgegeben, aber Seminar mache ich noch Einstieg in die Lohnabrechnung. Und da geht es mir immer auch darum, so ein bisschen die praktische Schwierigkeit. Und bin als bei der IHK in Weingarten und da merkst du immer, die Mitarbeiter, die das bekommen, die sind total glücklich. Da gibt es dann die Bodensee-Therme und eine Klettereinrichtung, wo man bouldern kann. Und die sagen immer, total schön, weil man einfach so eine große Bandbreite hat. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, natürlich ist halt langweilig. Und dann legt sich die Begeisterung immer so ein bisschen, wenn ich sage, ja, die Lohnabrechnung ist spannend. Weil das immer eben geldwerte Vorteile auslöst. Und Sebastian also Hansefit dürfte einer der älteren Anbieter sein. Da hat er mal lang diskutiert, ob es wirklich für die 50-Euro-Freigrenze oder reicht. Genau. Und das wissen wir schon seit einiger Zeit. Da hat der BFH gesagt, auch wenn man einen Jahresvertrag abschließt, aber die Eintrittsberechtigung, die gibt es halt immer monatlich. Mhm. Und man kriegt dann über diese Anbieter einfach die Möglichkeit, wie gesagt, in ein Bad zu gehen oder hier bei uns gibt es ja viele Thermalbäder. Und das macht die Sache so spannend.
Also aber für die Finanzverwaltung
vom Prinzip her ist es schon, ne?
Ja, also ja, wie heißt das so schön? Es kommt darauf an, aber dem Grunde nach ja, wenn der Arbeitgeber den Vertrag abschließt, wir sind ja im Firmenfitnessbereich, da können wir davon ausgehen, er hat das gemacht, dann wendet der Arbeitgeber ja den Sachbezug Fitnessstudio-Nutzung dem Arbeitnehmer zu und dann sind wir dem Grunde nach in der 50-Euro-Anwendung. Und du hast schon richtig gesagt, für die Finanzverwaltung war das Thema ein Riesenproblem, weil eigentlich, wir sind im Bereich des Paragraphen 8 Einkommensteuergesetz. Wir brauchen jetzt den üblichen Abgabepreis am Markt, der hier ja aufgerufen wird. Firmenfitnessstudio-Angebote haben aber üblicherweise den Punkt, die werden nur Arbeitgebern angeboten. Und der normale Mensch, der nicht über den Arbeitgeber kommt, der kriegt dieses Angebot gar nicht zur Verfügung gestellt. Der hat diese Möglichkeit gar nicht. Und damit hatte die Finanzverwaltung schon das erste Problem. Was ist denn jetzt der richtige Verkehrswert, den wir ansetzen können? Man hat sich jetzt geeinigt und hat gesagt gehabt, okay, Verkehrswert geht nicht. Wir fallen zurück. Wir haben ja Rechtsprechung entsprechend in den letzten Jahren vom BFH bekommen, dass man sagen kann, okay, wenn wir keinen Verkehrswert am Markt ermitteln können, dann gehen wir auf die Kosten des Arbeitgebers aber zuzüglich Umsatzsteuer. Da müssen wir also immer dran denken, dass die Umsatzsteuer natürlich zum Geldwertenvorteil dazugehört. Und auf der anderen Seite muss der Arbeitgeber natürlich dran denken. Das ist ja ein Vorteil, den er für den privaten Gebrauch des Arbeitnehmers abgibt. Vorsteuerabzug gibt es auch nicht insoweit.
Genau. Also da kommen wir ja noch das Breite zu sprechen. Wichtig ist der Vertrag zwischen Arbeitgeber und diesem Dienstleister. Ja. Bitte nicht mache Geld geben. Das kommt immer wieder hoch. Ja, wir wollen mit dem Fitnessstudio hier in vor Ort einen Vertrag schließen, dann kriegen die Mitarbeiter, sind dann verbilligt und die sollen aber selber bezahlen. Vorsicht, das sind alles Problemkinder, weil, weiß ich, wie du siehst, Sebastian, wenn ich jetzt mit dem Fitnessstudio aushandle, der Normaleintritt kostet im Monat 49 Euro, aber meine Mitarbeiter kriegen es für, weiß ich was, 43 Euro, dann ist dieser Preisnachlass schon kritisch. Also das sollte nicht der Arbeitgeber machen, notfalls soll es halt die Personal, also der Personalrat oder so machen. Gibt es überall das BNF-Schreiben.
Wir haben bei den Arbeitgebern halt ja immer das Problem, wenn der übliche Preis am Markt 49 ist, zu dem es jedem Dritten angeboten wird und nur für diesen Arbeitgeber haben wir 43 Euro, haben wir ein Problem. Und du weißt es halt als Arbeitgeber nicht, ob diese Fitnesskette nicht generell diese Verbilligung mit 43 anbietet. Wenn sie es natürlich generell mit 43, wenn man gut verhandelt, auch als dritte Person oder als anderer Arbeitgeber kommt, dann kannst du sagen, okay, dann kommt nichts raus. Aber das weiß ich nicht. Deshalb ist dein Tipp vollkommen richtig zu sagen, lass da dir als Arbeitgeber im Zweifel die Finger davon.
Ja, genau. Und Sebastian, jetzt muss ich einfach sagen, das ist ein spannendes Thema, weil es eben wirklich, gibt ja auch immer wieder mal Untersuchungen, welche Zusatzleistungen können wir Mitarbeiter gut an. Und erst da, also diese Firma Fitness kommt tatsächlich wohl, ist bei den Mitarbeitern sehr begehrt. Und du siehst ja bei uns oft bei Stellenanzeige Sozialleistungen, zum Beispiel Firma Fitness. Also es ist interessant. Und dann hatte ich mal tatsächlich aber nur einmal was gelesen, dass ihr euch jetzt einig seid, wie man das macht. Und das überlegen wir mal. Also machen wir ein Beispiel. Der Arbeitgeber schließt einen Vertrag ab mit einer von diesen großen Anbietern. Und die spannende Frage schreibt, nehmen wir an, 600 Mitarbeiter. Und ich frage, wer von euch hat Lust mitzumachen? Und ich sage jetzt 300, ja, okay, mich hab Lust. Und 300 sagen, brauche ich nicht. So. Und jetzt ist das kompliziert, weil die Anbieter das unterschiedlich machen. Die eine sage, also wir brauchen einen Startpreis, weil das normalerweise über so eine Homepage geht. Da kann man sich über den Arbeitgeber direkt dann auf diese Sports oder Hansefit einloggen und kann sich dann Termine buchen, zum Beispiel in seinem Lieblingsfitnessstudio oder im Thermalbad. Und das kostet natürlich Geld und das sind solche Einmalgebühren und da wusste man bisher eigentlich nie, was man damit macht. Und das Zweite ist, dann haben wir häufig so eine Verwaltungsgebühr, weil das halt unterm Jahr Geld kostet. Was machen wir mit der? Und dann die dritte Variante, und das ist auch unterschiedlich. Manche sagen, also für jeden Mitarbeiter, der mitmacht, muss der Arbeitgeber einem an 30 Euro bezahlen. Oder es gibt einen Festpreis, 9.000 Euro im Monat, und da können die 200, die sich gemeldet haben, dann teilnehmen. Und das sind die Fragen, die da, glaube ich, in dem Fall, in dem Zusammenhang spannend sind.
Genau.
Also wie ermittelt man Geldwertevorteil? Also es geht letztendlich nachher um die Frage, ja, sind es jetzt 32 Euro pro Arbeitnehmer oder 35 oder 37 oder das ist letztendlich die Frage.
Ja. Also wir fangen einfach vorne an. Erstens, wenn es einen Verkehrswert am Markt für dieses Produkt gäbe, wo ein fremder Dritter nehmen könnte, nehmen wir den Verkehrswert. Den gibt es normalerweise nicht. Deshalb fallen wir zurück auf die Kosten des Arbeitgebers. Und da müssen wir im Prinzip zwei Punkte erstmal machen. Das eine ist eventuelle Einmalgebühren. Also wenn eben gesagt wird, so eine Start-up-Gebühr oder sowas wird erhoben, damit diese Arbeitnehmer überhaupt ongeboardet werden in diesem Fitnessvertrag, da stellt sich der erste Punkt, wenn ich eben hier eine Einmalgebühr habe, wie wird die zeitlich angesetzt? Und da hat die Finanzverwaltung gesagt, okay, einmalige Kosten, die anfallen, die sind normalerweise auf die Zeit der Vertragslaufzeit zu verteilen. Wenn es also eine feste Vertragslaufzeit, 12 Monate, 24 Monate gibt, wird dieser Einmalbetrag als erstes Mal zeitlich verteilt auf die 12 oder 24 Monate. Sei es, wenn es ein unbefristeter Vertrag wäre, dann würde die Finanzverwaltung den Weg gehen und sagen, wir verteilen diese Kosten auf die Mindestvertragslaufzeit, also auf den Zeitpunkt bis zur erstmaligen Kündigung. Wenn der eben nach 12 Monaten wäre, würde man eben die Kosten auf 12 Monate machen.
Ja, Sebastian, ich habe immer eine Frage. Also nehmen wir an, diese Gebühr kostet 12.000 Euro. Also als Steuerberater habe ich natürlich wirklich auch schon viele solche Fälle habe ich immer Anrufungsauskünfte gestellt. Also erstens mal ganz wichtig, Angebote wird es immer für netto 10.870 plus 19% Umsatzsteuer. Bitte denken Sie dran, die Kostenbelastung ist brutto. Der Geldwertevorteil ist brutto, im Lohnsteuerrecht immer, aber auch die Kostenbelastung des Arbeitgebers, es gibt meines Erachtens da keinen Vorsteuerabzug. Nehmen wir an, also ich muss 12.000 Euro bezahlen für zwei Jahre und insgesamt habe ich 600 Mitarbeiter, es nehmen aber nur 350 an dem, sage ich will fit sein, die andere 250 sage ich bin dick, das reicht. So, und jetzt gehe ich her und sage 12.000 Euro durch zwei, oder? Zwei Jahre ist die Laufzeit. Dann habe ich 6.000. Und muss ich jetzt die 6.000 verteilen? Also muss dann auf den Monat gehen, klar, aber muss ich 6.000 jetzt auf die 250 auf die 600 verteilen oder auf die 350, die aktiv sind?
Das kommt jetzt darauf, kommt ein bisschen auf deine Vertragsbeziehungen an. Du hast ja vorher so schön gesagt, jetzt muss ich in den Vertrag reingucken. Wird die Setup-Gebühr von der Firma erhoben für die Mitarbeiter des Unternehmens? Weil man sagt, egal wie, jeder kann grundsätzlich teilnehmen. Und deshalb ist Bemessungsgrundlage unsere in deinem Fall 600 Mitarbeiter. Nach diesen 600 Mitarbeitern bemisst sich diese Start-up-Gebühr. Wenn das der Fall ist, dann würden wir jetzt die 500 Euro im Monat durch 600 teilen. Das heißt, wir sind roundabout bei 80 Cent, wenn ich richtig gerechnet habe. Ich
hoffe,
ich liege richtig.
83 Cent.
Ja, okay, 83 Cent.
Und jetzt sagt gerade der Sprenger, bin dick und ich will jetzt schlank werden, ich muss jetzt 83 Cent Geldwertervorteil kriegen.
Und jetzt ist der Punkt, die Finanzverwaltung würde jetzt die 83 Cent aber nur bei den Mitarbeitern versteuern lassen, die auch tatsächlich das Angebot annehmen. Die 83 Cent für den Mitarbeiter, der sagt, ich bin dick, ich will nicht oder ich kann nicht, weil er vielleicht auch gesundheitlich gerade angeschlagen ist. Das muss ja nicht unbedingt jetzt
also das ist der Körper fühlen. Genau. Das war jetzt nur frech gemeint.
Ja, genau. Also wenn wir sowas haben, dann würden die 83 Cent für diesen Mitarbeiter, der das Angebot nicht annimmt, einfach unter den Tisch fallen. Die sind weg. Okay. Überwiegend eigenbetriebliches Interesse, nicht steuerbar.
Oder der Schwabe sagt anders übersetzt, wenn Sie so einen Vertrag abschließen, was schreiben Sie rein? Die Einmalgebühr wird nach der Zahl der gesamten Arbeitnehmer erhoben. Nämlich nach der 600, ne?
So genau, haben Sie es verstanden. Richtig, ja.
Genau, ich schreibe rein, also die Gebühr für 600 Mitarbeiter beträgt für zwei Jahre 12.000 Euro und dann ist die Sache klar, dann habe ich die schon mal raus.
Genau, ja, und wenn jetzt der Vertrag halt so wäre, das kommt leider immer auch wieder vor, dass es heißt, die Setup-Gebühr wird nur erhoben für die Mitarbeiter, die es annehmen. Und man hätte jetzt zum Beispiel in deinem Fall von den 600 Mitarbeitern nehmen es 250 an, dann würde ich halt tatsächlich diese 12.000 Euro verteilen auf 24 Monate, das sind 500 Euro im Monat, dann auf die 250 Mitarbeiter, die es angenommen haben, dann wäre halt der Geldwertevorteil pro Mitarbeiter pro Monat 2 Euro aus der Setup-Gebühr.
Weißt du, Sebastian, was mein Problem ist? Mein Problem ist, das geht in meinem Seminar immer so vor, die Leute sind immer begeistert über diese Firmenfitness, wie ich sage, ihr müsst in der Lohnabrechnung aufpassen. Und deswegen bin natürlich ich, würde immer sagen, Leute, wir haben einen festen Wert, nämlich die Gesamtmitarbeiterzahl. Weil man muss auch sehen...
Das ist einfacher. Also, sonst müsstest du es ja eventuell nachziehen, wenn sich die Zahlen mal verändern sollen. Ne?
Also jeder ist von uns, denkt, oh, das mache ich und nachher stellt fest, ich komme aber nicht dazu. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, häufig kann man solche Ruhephasen einbauen oder dann auch wieder aussteigen. Klar. Und also deswegen wäre doch jetzt mein praktischer Tipp, schauen Sie, dass das Angebot für diese Einmal-Startgebühr, dass das sich auf die Gesamtzahl der Arbeitnehmer bezieht. Was ich eben festgestellt habe, ich habe sicher so 15 Fälle betreut, das sind alles keine Mandanten, sondern alles aus solche Anfrage. auch da nochmal der wichtige Tipp, verhandle sie. Also das muss man sagen, man kann da wirklich unglaublich noch verhandeln, wenn man solche gerade als größerer Arbeitgeber Verträge abschließt. Und manches Mal, das kommt ja häufig aus der Wunsch aus der Arbeitnehmerschaft, und da einfach auch im Betriebsrat sagen, da müssen wir wirklich verhandeln, weil das mindert nachher die Geldwertenvorteile für die Arbeitnehmer. Mhm. Aber jetzt habe ich schon verstanden, Sebastian, ich muss diese Gebühr verteilen.
Genau. Jetzt sind wir bei den 83 Cent. Und jetzt kommt normalerweise ja so, dass der Anbieter dann sagt, gut, und jetzt ist dann der nächste Punkt, der Mitarbeiter, der tatsächlich das Angebot annimmt, für den muss der Arbeitnehmer dann eine Fixgebühr 30 Euro im Monat zahlen. Diese 30 Euro muss ich natürlich dann dem Mitarbeiter auch zurechnen, der das Angebot angenommen hat. Dann bin ich eben bei 30 Euro und 83 Cent. Und wenn der Mitarbeiter dann selber noch direkt an den Anbieter zahlen muss, das kommt ab und zu vor, weil gerade in diesen Angeboten ist dann drin manchmal auch, dass ich vergünstigten Eintritt in eine Sauna, in ein Schwimmbad noch bekomme. Die Sachen, die spielen dann lohnsteuerlich keine Rolle, weil das ist ja dann eine Vertragsbeziehung zwischen Arbeitnehmer und dem Anbieter. Das kürzt also den Geldwertenvorteil nicht, erhöht ihn aber auch nicht noch in irgendeiner Form.
Aber da nochmal Hinweis, weil da habe ich tatsächlich einen nachweisbaren Fall. Ausgewiesen sind dann die 30 Euro, immer mit 25 Euro 21 plus 19%. Denken Sie dran, also es kostet mich dann tatsächlich 30 Euro, nämlich 25, 21 netto plus die 19%. Ja. Und ganz wichtig, die 19% sind nicht als Vorsteuer abzugsfähig, weil das wäre nur der Fall, wenn das eine umsatzsteuerliche Aufmerksamkeit wäre. Und es ist unseres Erachtens ist leider nicht, also es ist bedauerlich, aber es ist tatsächlich so, bitte dran denken, Kostenbelastung für den Arbeitgeber 30 Euro. Aber Sebastian,
wobei in dem Fall bitte dran denken, es sind 30 Euro und dann eben diese 83 Cent von der Einmal-Setup-Gebühr, genau. Die darf man nicht vergessen. Und die natürlich auch 83 Cent, wir haben die jetzt die ganze Zeit ja als Bruttobetrag schon gerechnet gehabt, auch die brutto ohne Vorsteuerabzug. Ganz genau. Wichtig, dass man die nicht vergisst, weil dann habe ich ja 30,83 Euro. Die Freigrenze von 50 Euro ist nicht ausgereizt, die ist unterlaufen, ist also diese 30,83 Euro voll steuerfrei. Ich muss jetzt aber natürlich jeden Monat Paragraph 4 Lohnsteuerdurchführungsverordnung dran denken, diese 30,83 Euro schön im Lohnkonto bei den Arbeitnehmern aufzeichnen, weil ich muss ja nachher nachweisen, dass ich mit allen Sachbezügen im Monat nicht über die 50 Euro gekommen bin.
Wisst ihr was, oder was meine Katastrophe als Steuerberater ist, du denkst bei dir, okay, komm, 30 Euro hat der Arbeitnehmer verbraucht, ich habe noch 20 Euro übrig. So, das ist einfach, kann ein brutaler Irrtum sein. Ne? Mit einer 83 Cent vom Sebastian, schön gerechnet. Jetzt schenke ich 20 Euro. Also Gutschein über 20 Euro oder irgendwie, weiß ich was, eine Sachertorte zum 1. Mai oder irgend sowas oder weiß ich was, schönes Paket Spargel. Denken Sie dran, das sind Katastrophefälle. Ich denke, ja, 30 plus 20, Andreas, bingo. Der Lohnsteuerprüfer sagt, nee, 30 plus 83 Cent aus dieser Jahresgebühr. Herr Sprenger, wir sind bei 50,38 Euro. Dann ist der für diesen Monat, für die Arbeitnehmer, die an dem Modell teilnehmen, die 50-Euro-Grenze geschrottet. Das heißt, steuerpflichtig und SV-pflichtig. Das will von uns niemand. Das ist einfach eine Katastrophe. Und ich sag's Ihnen nochmal, bitte dran denke. Man schließt solche Dauerverträge gerne ab und dann sind sie so ein bisschen aus dem Kopf. Also wir haben den Fall Handwerksbetrieb und da hat man mal so eine Zusatzkrankenversicherung abgeschlossen, die ist 50 Euro fähig, ist gar kein Problem. Und das sind, glaube ich, 27 Euro. Und die sind steuerfrei, gibt's keinen Zweifel. Und es kommt aber der Arbeitnehmer gut an, glaube 80% nehme dran teil. Hat aber kein Mensch dran gedacht. An Weihnachten hat man solche kleine Weihnachtspäckchen gekauft, ganz kleine, für 40 Euro und alle Mitarbeiter zukommen lassen. Und das sehen wir natürlich in der Buchhaltung im Dezember. Wann machen wir die? Im Januar. Das treibt den Blutdruck der steuerberatenden Berufe entsetzlich nach oben, weil du sofort weißt, okay, 40 plus der andere Betrag sind über 50 Euro für den Dezember, ist jetzt ein Problem da. Bitte dran denken, das wird natürlich von der Geschäftsführung, wird es auch häufig übersehen, dass wir da noch blockiert sind. Und Sebastian, was machen wir jetzt mit meinen 40 Euro und den 35 Euro?
Es bliebe dir noch 37b.
Genau.
wenn du willst. Aber 30% pauschal für alle alle Sachbezüge, die man nicht anderweitig steuerfrei bekommt.
Ja.
Und halt Beitragspflicht in der Sozialversicherung.
So ist es, genau.
Und dran denken, der Arbeitnehmerbeitrag, den kann ich nicht pauschalieren zur Sozialversicherung.
So ist es, ja.
Also das Rattenschwanz halt hinten dran.
Ja. Aber jedenfalls, das mit den Jahresgebühr ist mit der Rechtsauffassung kann man gut leben, dass wenn man es auf die Gesamtzahl der Mitarbeiter bezieht.
Genau.
Und was ist mit der monatlichen Gebühr, Sebastian? Das gibt es auch manchmal, dass man monatlich eine Gebühr zahlen muss. Also weißt du, so eine Art Verwaltungsfee.
Auch da hängt es natürlich davon ab, wenn ich eine monatliche Gebühr habe, die für alle Arbeitnehmer erhoben wird, teile ich die auch durch alle Arbeitnehmer. Und dann wird eben der Anteil für die Arbeitnehmer, die das Angebot in Anspruch nehmen, da muss ich es versteuern. Bei den anderen auch wieder überwiegend eigenbetriebliches Interesse, nicht steuerbar, weg.
Und jetzt machen wir noch was.
Gleiche Lösung.
Ich habe jetzt einen praktischen Fall. Das ist wirklich ein praktischer Fall gewesen. Mhm. Das kann ich dich gerade mal fragen. Und zwar, da lautet die Rechnung, für registrierte Mitarbeiter muss man 49 Euro plus 19% Umsatzsteuer bezahlen. Das waren 58,31. Und dann, also das Beispiel geht nachher noch weiter. Mhm. Und davon sei 15 Euro plus 19% Umsatzsteuer, würde man rausrechnen. Und zwar für Gesundheitsmaßnahme.
Ja.
Es sind 600 Euro steuerfrei, Paragraph.
Reihe Nummer 34 Einkommensteuer.
Reihe Nummer, das ist ja wieder eine Nasenlänge voraus, der Sebastian. Echt, ich habe es mal vorhin noch gemerkt. Geht es so?
Ja. Nein, nicht mehr. Also klare Auffassung, auch das hat man diskutiert gehabt, weil die Bundesländer haben unterschiedliche Auffassungen vertreten. Baden-Württemberg war man da eher auf dem großzügigen Weg und hatte die pauschale Aufteilung zugelassen und hatte gesagt, wenn der Anbieter sagt, das sind Gesundheitsangebote, Online-Präventionskurse, gesundes Essen und so weiter, irgendwelche Kurse dabei und der Arbeitnehmer nimmt die dem Grunde nach auch in Anspruch. Da hat man gesagt, dann darf man diese Aufteilung machen. Dann hätte man einen Teil drin, der eben unter diese 3 Nummer 34 beziehungsweise die SGB 5 Vorschriften fällt, die da genannt sind. Dann würde das passen. Jetzt hat man eben auf Bundesebene sich besprochen, hat gesagt, nein, das Sozialgesetzbuch 5 lässt so eine pauschale Aufteilung einfach dem Grunde nach nicht zu. Deshalb pauschale Aufteilung geht nicht mehr. Wenn das der Anbieter eben sagt, dann ist das noch altes Rechtsverständnis. Jetzt sagt die Finanzverwaltung, nein, wenn du so ein Angebot mit so einem Anbieter machst, ist da kein Bereich für 3 Nummer 34 für die Gesundheitsvorsorge mehr drin.
Gut, dann sind die in dem Fall also verloren.
Genau, das heißt, du wärst jetzt mit 58,31 und jetzt müsste ich halt dann sagen, wenn 58,31 ein Beitrag ist, könnte ich natürlich sagen, lieber Arbeitnehmer, macht 10 Euro, genau. Die machst du Eigenanteil, dann sind wir bei 48,31 Euro, haben auch noch ein bisschen Luft und sind unter der 50-Euro-Freigrenze.
Ich sage, bitte dran denken, diese Zuzahlungen, das ist schon mal ganz wichtig, Zuzahlungen des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin mindern immer den Geldwertvorteil.
Ja.
Wenn man der Arbeitgeber was im Wert von 100 Euro zukommen lässt, sagt aber, du musst dich mit 60 Euro selber dran beteiligen, dann sagt auch Steuerrecht, naja, also 100 Euro soll der steuerliche Wert sein, minus 60 Euro Eigenanteil, sind nur 40 Euro zu versteuern. Das heißt, wenn man hier jetzt sagt, die Kostenbeteiligung, das waren 24,89, dann habe ich tatsächlich eine Minderung des Geldwertenvorteils, sodass ich in der 50 Euro Freigrenze geblieben bin.
Also wir schlagen gerade auch da den Punkt zu deinem Eingangssatz, wichtig eben, der Arbeitgeber muss die Zuwendung machen. Der Arbeitgeber muss Vertragspartner des Dritten sein. Der Arbeitnehmer leistet die Zuzahlung also an seinen Arbeitnehmer. Wenn der Arbeitgeber sagt, ey, da ist ein Fitnessstudio-Gebühr für 100 Euro, ich gebe dir 60 Euro, ich gebe dir 40 Euro dazu, dann funktioniert es nicht, dann wäre es Geld. Also das ist eben der wichtige Unterschied zu dem, was wir am Eingang erzählt
haben. Immer eine Rechtsbeziehung zwischen Anbieter und Arbeitgeber und dann vereint man eben Zuzahlung und die wird einfach unter dem Netto abgezogen. Was dann bei Pfändungen und Umständen so ein bisschen wieder problemisch, aber das wollen wir jetzt mal weglassen.
Genau. Also man muss halt immer sagen, das ist das, also das diskutiert man ja auch verwaltungsseitig immer als Arbeitgeber im öffentlichen Bereich, ob man das machen will. Der Verwaltungsaufwand ist halt schon groß, dass man das nachher richtig alles hinterlegt. Umso mehr Arbeitnehmer man hat, umso größer halt dieser Verwaltungsaufwand. Ja. gibt natürlich Alternativen. Also bei uns zum Beispiel weiß ich, unsere Gewerkschaft bietet es einfach an, die DSTG. Da kann ich halt über die DSTG bei einem der großen Anbieter in dem Fitnessbereich dann Mitglied werden. Dann ist es eben kein Vorteil vom Arbeitgeber, dann ist es auch kein Arbeitslohn, weil der Arbeitgeber das ja nicht mit Wissen und Wollen des Arbeitgebers diesen Vorteil verschafft.
Ja, aber also in der Praxis kommt
meine Praxis
extrem gut an, ja. Und dann noch ein Hinweis. Neulich sagt der Arbeitgeber zu mir, ja, wir wollen so beim Finanzamt einen Antrag stellen auf Aufzeichnungserleichterungen bezüglich solcher Vorgänge. Also ich kann keine nur Chance. Sagen, bitte denken Sie dran, wenn Sie die 50 Euro Freigrenze in irgendeiner Weise anwenden, auch wenn Sie es über einen Drittanbieter machen, Sie müssen dann im Unternehmen für alle Arbeitnehmer überwachen, ob es daneben noch was gibt. Ja. Und glauben Sie mir, die Lohn, die Payroll selber oder auch die HR, die kennt das Problem. Aber ich erlebe es immer wieder bei Inhouse-Seminare, weiß ich was, das Marketing oder weiß ich was, der Fuhrbereich, die wollen mal, der Abteilungsleiter Fuhrbereich, der will einfach seine Mitarbeiter was Gutes zukommen lassen und denkt bei sich, komm, zu Weihnachten kriegt er alle, weiß ich was, irgend so eine, in dem Fall so, ja, so ein kleines Gimmick, 25 Euro. Bitte denken Sie dran, ich muss überwachen, ob die 50 Euro Freigrenze eingehalten ist. Und meine wirklich Lieblings-Inhouse-Kunde, die ich lange hatte, die aber oft gesagt, Herr Sprenger, können Sie mal die Liste anschauen. Wir führen da wirklich eine Excel-Liste und da ist wirklich alles erfasst. Da steht wirklich drin, Abteilung, weiß ich was, Hannover, Weihnachtsessen, dann ist ja klar, Betriebsveranstaltungen, alle eingeladen sind, weiß ich was, Geschenk zu Weihnachten für alle Mitarbeiter, 35 Euro. Und dann sieht man wirklich, da hat man wirklich gesehen, okay, leider nicht mehr steuerfrei, weil halt 50 Euro Freigrenze überschritten ist. Und denken Sie dran eben, bei 20 Mitarbeitern reicht's und bei 30 reicht's nicht. Und jetzt wurde der Arbeitgeber seine Aufzeichnungserleichterung und ob ich das schreiben könnte, ich dürfte auch Honorar abrechnen und dann sage ich ja, was sind Sie denn an Leistungen? Ja, Firmenfitness, da muss ich sagen, das können wir gerade vergessen. Damit ist die 50 Euro Freigrenze in große Bereiche angebraucht. Und wie es so der Fall ist, ich glaube, 6 Wochen später meldet sich ein anderer Arbeitgeber und sagt, na, von der Konzernzentrale sind wir angehalten, dass wir jetzt eine Aufzeichnungserleichterung bekommen. Und da haben wir festgestellt, Sebastian, da wird die 50-Euro-Grenze nicht ausgenutzt. Nicht? Also die haben sie schon mal. Ne?
Ja. Mhm. Ja, aber klar, nicht regelmäßig.
Aber nicht regelmäßig.
Ja.
Und dann konnte ich sagen, ja, also sie müssen halt alles das im Griff habe, aber dann hat wirklich das Finanzamt gesagt, okay, also bei so einem strengen, wirklich, da muss jeder Abteilungsleiter muss das genehmigen lassen, dann haben wir sie bekommen. Also bitte denken Sie dran, das ist mir ein brutales Anliegen, weil mir schon jetzt Fälle erlebe, wo der Lohnsteuerprüfer oder die Prüferin kommt und sagt, gibt es solche Aufzeichnungen? Und dann heißt es nein und dann geht es aber wirklich dann gleich in den Bereich der Blutgrätsche und ich sage immer, das ist schon der orientalische Bereich, da geht es ja noch um die Frage, wie viel wird versteuert. Also bitte das einfach sehen, der Aufwand ist da groß, so schön die Modelle sind und die tun den Mitarbeiter auch gut, aber bitte dran denke, es bedarf da der engen Führung.
Also ich kann es immer nur empfehlen, einfach, weil ich glaube einfach, es wird in den nächsten Jahren immer genauer werden mit den Aufzeichnungen. Wenn man sich anguckt, die digitale Lohnschnittstelle 4 Absatz 2a Lohnsteuerdurchführungsverordnung wird ab nächstem Jahr ausgeweitet auf Vor- und Nebensysteme. Das heißt, man wird von der Lohnsteuerseite immer mehr sagen, wenn was digital vorliegt, dann muss es in bestimmte Standards erfüllen in der Vorlage. Und auf der anderen Seite kommt natürlich gleichzeitig die Sozialversicherung mit der EUBP und gibt ja auch immer mehr vor, dass Unterlagen digital vorzulegen haben. Und dann kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Die Steuer sagt, du kannst zwar dem Grunde nach noch in Papier führen. Wenn du in Papier führst, dann kannst du es machen, wie du willst. Die Deutsche Rentenversicherung sagt aber nein, für die Deutsche Rentenversicherung muss es digitalisiert sein. Und in dem Moment, wo es digitalisiert ist, kommt die Finanzverwaltung und sagt, ja, wenn es digital vorliegt, dann muss es auch noch nach unserer Standards erfüllen für die Art, wie es vorzulegen hat. Also das muss man einfach im Auge haben. Das kommt in Zukunft immer mehr. Und ich persönlich bin ein großer Fan auch zu sagen, man sollte sich anfangen, anders, wenn man vielleicht früher die Lohnabrechnung gefahren hat, heute zu sagen, man muss gucken, dass man mehr in dem Workflow denkt, dass man eben einen lohnsteuerlichen Zugang, wie jetzt beim Firmenfitnessstudio sagt, okay, wie läuft es bei uns? Und dann eben sagt, wer handelt das aus? Wie binden wir die Lohnabrechnungsabteilung ein? Wie kriegt die entsprechenden Zahlen, auch wenn die nach Ablauf einer Mindestvertragslaufzeit sich mal ändern und so weiter, dass man das eben hier macht, um auch ein bisschen dieses, auch wenn es Englisch ist, dieses Compliance, diese Compliance einfach abzubilden und zu zeigen, dass da nicht irgendwann mal einem was auf die Füße fällt.
Weil Sebastian, es gibt wirklich, also muss ich schon sagen, also ich habe auch schon, das war ja das Schöne an meinem Beruf als Referent, Träumchen von Betrieben erlebt, auch große, einfach, wo du das wirklich sagst, also wirklich traumhaft. Und da gibt es ja doch dann immer tatsächlich auch, ja, extrem lieben, also die fehlen mir alle, das tut mir am meisten weh. Das sind Leute, die machen das mit Herzblut. Und da siehst du auch, da wird nichts durchgewitscht. Da gibt es eine klare Workflow, also, aber auch unternehmensweit, also wirklich große Unternehmen, gibt es unternehmensweite Workflow, der wird eingehalten. Das macht dann auch jemand oder zwei Leute. Und wenn du dann mal so eine Liste kriegst zum Durchschauen, sagst du, was war das? Ich habe es neulich gehabt, da ging es um so einen Führerschein und dann kam sofort sofort die Antwort, nee, Herr Sprenger, das ist definitiv, da gibt es nichts Eigenbetriebsinteresse, das ist tatsächlich geldwerter Vorteil. Ne? Das siehst du, wie ist auch eine Leidenschaft, wie einzelne Abteilungen große Unternehmen vorteilhaft im Griff haben. Also man muss nicht nur den Nachteil sehen und euch von der Finanzverwaltung muss ich sagen, das ist alles recht mit der Anforderung an elektronische Aufzeichnungen, wenn es nur mal klar und verständlich geschrieben würde. Da wege ich mich immer auf. Das ist alles Konzernspeech echt. Aber einer vor dem PC, was der jetzt machen soll, das sagt keiner, da kann ich mich über euch aufregen. Gnadenlos, wir machen es ja, ist okay, aber sag's doch mal wie. Und nicht nur, jetzt hat mich wieder abgeregt. Also Sebastian, aber eigentlich
das sind auch eine schöne Verwaltungsanweisung,
oder? Oder eine Verwaltungsmeinung, ne?
Also das ist eine schöne Verwaltungsmeinung, genau. Ich denke, deshalb haben wir sie hier ja auch aufgegriffen, um einfach nochmal zu erklären, wie jetzt das Spiel läuft. Und auch hier kann ich einfach nur empfehlen, wenn man sowas macht, gerade wenn man ein größerer Betrieb ist, machen Sie die Anrufungsauskunft im Vorfeld, klären Sie es im Vorfeld mit dem Finanzamt. Es kann an Vertrag, die Verträge sind so unterschiedlich und es kann eine Einzelvertragsgestaltung sein, dass Beträge anders berechnet werden. Sie haben es gerade gehört, zeitliche Zurechnung auf registrierte Arbeitnehmer, alle Arbeitnehmer. Das kann so unterschiedlich sein, dass man da einfach keinen Fehler macht und nachher wegen 3 Cent womöglich über die 50 Euro drüber schlägt.
Oder der Lose Sebastian einfach sagt, also diese feste Prämie, Jahresprämie, Verwaltungsprämie richtet sich an der Zahl der insgesamt beschäftigten Arbeitnehmer aus Batsch, dann ist es so. Also da kann ich ja als großer Arbeitgeber auch sagen, wir wollen es so haben. Dann ist das ja auch schon eine goldene Brücke von euch, zu sagen, gut, dann verteile ich es eben auf 666 Mitarbeiter. Was ich nicht haben will, ist ständig einmal 327 und nächsten Monat 379. Das bringt Unruhe rein, aber das finde ich okay. Einfach auch die Aufforderung jetzt aus Steuerberater-Sicht, um auch mal der Gegenseite zu sagen, nee, also da will ich jetzt einen gescheiten Vertrag. Ihr müsst es halt auch wissen, wenn es anbietet, wie es ein bisschen steuerlich ist. Das mit den Gesundheitsmaßnahmen, das habe ich bei einem Anbieter gesehen, der macht einfach ein getrenntes Programm. Der sagt, das kann man zubuchen und dann sind es nur Gesundheitsmaßnahmen.
Aber dann ist es unproblematisch, weil dann ist es ja wie beim normalen Fitnessstudio, da ist es ja auch so, der Grundmitgliedsbeitrag zum Fitnessstudio ist nie begünstigt. Wenn ich aber eine Zubuchmaßnahme habe, die ich konkret zubuchen kann, dann erfüllt es die Voraussetzung für die Steuerbefreiung nach 334, wenn halt die Voraussetzungen nach dem Sozialgesetzbuch 5 erfüllt sind.
Und das ist ja Freibetrag, Sebastian, der 334, den gibt es schon länger, die 600 Euro, aber der hat es tatsächlich in sich, ne? Der ist nicht ganz so einfach.
Ja,
also ich sage dir jetzt einfach mal, ich gehe jetzt nach Bad Krozingen, gehe ins Thermalbad, das ist sicher gesund.
Es ist gesund, aber das fällt sicher nicht unter die SGB-5-Vorschriften, sondern
tut mir gut, ich fühle mich anschließend gut, dann gehe ich noch ein Weizenbier trinken, alkoholfrei, esse Wurstsalat und ich glaube, das ist über die 600 Euro steuerfrei.
Nein, das wird so nicht funktionieren, weil wir haben halt in Paragraph 3 Nummer 34 wieder mal einen Vollverweis. Das macht die Sache natürlich so schwierig auf die Paragraphen 20, 20b, SGB 5 und müssen halt dort nachschauen, welche Maßnahmen begünstigt sind. Und letztlich hat die Finanzverwaltung auch gesagt, wer kennt sich im Sozialgesetzbuch 5 schon gut aus? Da gibt es natürlich nicht viel. Dann müssen wir im Zweifel eben auch schauen, dass wir mal was veröffentlichen. Wir haben ein BMF-Schreiben dazu. Jetzt muss ich nur gerade zugeben.
20.04.2021.
Genau.
Aktenzeichen.
Danke 1, dir.
Perfekt. 4, also römisch 4, C5-S2342-20-1003-003. Und Sebastian,
genau.
Verstehst du es?
Jein, es ist halt wie immer, wenn wir auf Sozialversicherungsgesetz auf Sozialgesetzbücher verweisen, ist es halt schwierig, weil man hat halt gesagt gehabt, das eine sind halt Einzelmaßnahmen, die eine Zertifizierung von dieser Präventionsstelle der Sozialversicherung brauchen. Ja. Wenn ich diesen Schein bringen kann als Trainer, der das macht, dann ist es völlig unproblematisch, weil dann gebe ich den Stein einfach dem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber bezahlt alles gut. Dann hat die Verwaltung aber gesagt, es gibt auch Trainer, die haben diesen Schein nicht. Die machen aber genau das Gleiche. Die können dann eben sagen, es gibt für diese vergleichbaren Produkte einen entsprechenden Schein, die sind auch begünstigt. Und dann halt der Teil, der viel schwieriger ist, ist halt dieses, wo auch die Abgrenzung zum überwiegend eigenbetrieblichen Interesse schwierig ist. Das sind halt die Leistungen, die so überbetrieblich für alle Mitarbeiter im Betrieb angeboten werden können, irgendwelche Präventionsmaßnahmen.
Also gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitstätigkeit und Bedingungen, genau, sowie Aufbau, Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen. Ich habe da mal eine Folie gebastelt. Also da brauchen wir keine Zertifizierung, aber nachweisbares Konzept. Also genau. Ich war mal bei einem Pharmaunternehmen und die hatte sich viel Gedanken gemacht und habe gesagt, also die Mitarbeiter, die wollen wir unterstützen. Und da gab es zum Beispiel immer wieder einmal donnerstags, konnte alle Arbeitnehmer sich aufladen. Und dann hat jemand solche Übungen gemacht am Schreibtisch. Also, kennst du das? Füße hoch.
Genau.
Ja. Nachts im Bett denkst du bei dir, warum habe ich denn so Muskelkater? Mhm. Dienstags gab es immer wieder Hinweise zum Pausesnack, dass man eben, jetzt weiß ich was, Cola und Nutella-Brot zwar gut schmeckt, aber also jetzt habe ich Marke genannt,
ja,
aber dass es vielleicht auch sinnvoller wäre, weiß ich was, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Nüsse. Mhm. Dann gab es so ein bisschen Work-Life-Balance, aber tatsächlich, wie immer Stress, also
ja, so Nudging-Technik und sowas.
Genau, dass man Abschied nimmt von der Arbeit und sagt, so, das war jetzt heute auf der Arbeit, aber jetzt gehe ich heim. Und ich glaube, wenn man da ein Konzept hat, Sebastian, das ist eigentlich...
Das funktioniert. Das ist eigentlich die Voraussetzung. Also wenn ich gefragt werde, sage ich immer, am besten ist es natürlich, man redet mit seiner Krankenversicherung, wo die meisten Mitarbeiter beschäftigt sind. Ja. Die haben jemanden, der für diesen SGB-5-Bereich zuständig ist, weil das kann ja auch von der Krankenversicherung bezahlt werden.
Ja.
Und dann redet man mit der Krankenversicherung und erstellt mit dem ein Konzept, wo vielleicht ein Teil die Krankenversicherung zahlt und ein Teil zahlt der Arbeitgeber. Und dann ist es sowieso ganz klar, dann sind wir in dieser Vorschrift drin und haben eben diese 600 Euro im Kalenderjahr je Arbeitnehmer, die steuerfrei sind.
Also die sind okay. Und immer schwierig, wenn jetzt Andreas Sprenger sagt, ich will aber unbedingt einen Kurs Yoga. So. Und der Arbeitgeber sagt, es gibt, okay, Sie können, ich mache da so einen Rahmenvertrag und Sie können dorthin gehen. Und Sebastian, dann wird es schwierig, ne? Erstmal ist es erst okay, keine Geldzuwendung.
Ja.
Und aber jetzt kann ich nicht einfach sagen, ich gehe in irgendeinen Yoga-Kurs. Und jetzt geht es tatsächlich um eine zertifizierte Maßnahme.
Ja.
Und zertifiziert heißt, da muss auch wieder ein Konzept dahinter stehen. Also ich meine,
du kriegst dieses Zertifikat ja nur von dieser Präventionsstelle der Krankenversicherungen, wenn du
eben... Der Trainer muss zertifiziert sein?
Genau, eine entsprechende Maßnahme hast und dein Kurskonzept halt.
Ohne Kurskonzept und ich glaube, steht irgendwo drin, 6 Wochen soll es eigentlich am Stück gehen und soll nichts Weltanschauliches sein, kein Verkauf von Produkte. Und wenn ich jetzt aber weiß, das ist ein Kurs, der Trainer hat das Zertifikat von der oh, wie heißt das denn? Da gibt es so eine Prüfstelle der Krankenversicherung, geht auch ziemlich gut. Und er ist zertifiziert und ich bringe die Unterlagen, dass ich regelmäßig dran teilgenommen habe. Ich glaube, dann kann man sogar der Arbeitgeber dann Zuschuss zahlen.
Genau, dann kann der Arbeitgeber auch einen Zuschuss zahlen, weil das kann auch bei der Volkshochschule oder sonst wo von denen angeboten werden oder auch von einem Fitnessstudio, wenn die eben entsprechende Trainer mit entsprechenden Kursen vorhalten.
Aber Sebastian, was blöd ist, ich muss eine Teilnahmebescheinigung vorlegen. Also, ja, dass ich die 6 Kurse besucht habe und dass der Trainer, die Trainerin zertifiziert ist.
Genau, richtig. Du brauchst beide Papiere, brauchst du dann, damit du in diese 600 Euro steuerfrei reinkommst.
Als Bestandteil vom Lohnkonto, ne?
Genau. Ausnahme wieder, das ist die Randziffer 15 vom BMF schreiben, fortfolgende, wenn der Arbeitgeber den Kurs wieder bei sich intern hat und kauft den Trainer ein, dann kann man eben diese Vergleichbarkeit herstellen zu einem vergleichbaren Kurs im Fitnessstudio oder bei einer Volkshochschule, die so ein Zertifikat haben.
Ich sag, okay, ich war beim AOK-Kurs, also weiß ich, ja, beim Kurs der BKK Nordpol und der Kurs war total toll. Und jetzt frage ich, können wir den Kurs bei uns im Unternehmen abhalten, immer Mittwoch abends ab 16.30 Uhr. Ja. Und dann ist der vergleichbar, wurde ja von der BKK bezuschusst und dann habe ich auch kein Problem, ne?
Genau, richtig.
Aber ich muss wieder Teilnahmebescheinigung haben.
Ja. Also wir müssen halt, irgendwo musst du halt Nachweis haben. Ich meine, der Arbeitgeber, wenn das im Betrieb angeboten ist, macht es ja am einfachsten, indem er einfach eine Liste vorne auslädt, wie bei einer Betriebsveranstaltung, wo sich jeder einträgt und oder der Haken hinter seinem Namen macht, dann ist ja gut. Weil wir müssen ja die 600 Euro pro Arbeitnehmerkalender ja nachher auch wieder zuordnen und hinbekommen. Das ist also gleiche Thematik wie bei der Betriebsveranstaltung, wo wir ja auch immer darauf hinweisen, bitte denkt an die Teilnehmerliste, macht sich einfach pauschal. Bei der Betriebsveranstaltung hast du halt die Möglichkeit, wenn du es nicht machst, dann pauschalierst du halt alles mit 25% weg. Die haben wir hier nicht. Hier wird es dann, ja, Ärger geben.
Alles, was eben auch geht, das sehe ich gerade hier, verhaltensbezogene Suchtprävention im Betrieb, ja. Tabak, Alkoholmissbrauch, ich denke mal, kommt ziemlich auch Social Media dazu. Also das ist auch begünstigt, wenn der Arbeitgeber sagt,
Internetsucht.
Ich an, für die Mitarbeiter, die sich dafür interessieren. Und Sebastian, total süßer Fall, der hat einen Arbeitgeber, hat gesagt, okay, Leute, jetzt machen wir was Gesundes. Wir gehen aber ins schöne Waldhotel und übernachten dort. Und dann haben wir Dienstag und Mittwoch haben wir so einen Gesundheitskurs. Und Sebastian, der Gesundheitskurs war nicht das Problem. Nee, aber die hoffen, dass man die
Hotel... Die Reisekosten, Übernachtungskosten, die kriegt man halt nicht in die 600 Euro rein. Da musst du halt dann überlegen, kriegst du sie vielleicht über die Dienstreise weg, dass du...
Ja, aber jedenfalls,
die Idee war gut, aber Reisekosten, da hat er die Rechtsprechung gesagt, nee, da ist dann Schluss, die gehören nicht in die 600 Euro rein.
Also bei uns machen es deine Arbeitgeber mit den Gesundheitsmaßnahmen, die buchen sich meistens an irgendeinen Krankenkassekurs hinter dran.
Ja.
Von irgendeiner Krankenkasse, dann sage ich, den übernehmen wir im Betrieb mal für 6 Wochen.
Weil dann hat man ja das Konzept, vor allen Dingen, soweit ich weiß, verlangt ja die Sozialversicherung auch für dieses Zertifikat Geld. Dann muss der Trainer das auch nicht kaufen.
Ja, wobei das Zertifikat, also ich war schon irgendwo im Yoga oder so eine Rückenschule, dann ging es darum, ob man das bezuschussen kann für die Arbeitgeber. Dann habe ich zur Trainerin gesagt, probier's doch mal.
Ja.
Und die hatte aber die Ausbildung, die hatte auch ein Konzept und das war es. Also muss man jetzt zugeben, war jetzt keine unlösbare Problematik.
Gut, dann ist das höre ich ja gern.
Ja, dann also gut,
wollen
da
wir
den
wollen wir noch die übergehen.
600 Euro haben wir auch erledigt, ja.
Und dann würde ich noch vorstellen, wir machen noch ein Thema Firmenläufe. Das ist doch auch immer so ein Thema. Der typische B2B-Run. Und auch da hat die Finanzverwaltung jetzt seit immer wieder sich überlegt, ja, wie gehen wir damit um, wenn du jetzt so einen Firmenlauf machst? Weil wenn ich ja einen Firmenlauf mache, will ich ja auch, dass meine Mitarbeiter sich als Mannschaft verstehen, sich da ein bisschen identifizieren. Und jetzt haben wir ja eigentlich immer den Grundsatz, wenn du Mannschaftssport als Arbeitgeber unterstützt, sind wir im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse, da sagt die Finanzverwaltung, ist ja alles gut. Brauchst kein 3 Nummer 34, brauchst keine 50-Euro-Freigrenze. Mannschaftssport ist immer in Ordnung.
Also jetzt ins Laufen. Turnier mit einer Krümpelmannschaft, die immer trainiere, Vertrieb, Produktion, Verwaltung und regelmäßig dann am Montagmorgen humple, das ist okay, ne?
Ja, das ist okay. Da haben wir überhaupt kein Problem mit. Da kann der Arbeitgeber das alles übernehmen an Kosten. Beim Firmenlauf haben wir immer das Problem gehabt.
Und Sebastian, wichtig ist eine Aufmerksamkeit. Also keine 50 Euro verbraucht, nichts, ja, sondern wirklich eine Aufmerksamkeit. Wenn da jetzt der Arbeitgeber, genau, Bälle spendiert oder mal...
Oder die Platzmiete, die Hallemiete, genau, im Winter zahlt, das ist alles kein Problem. Das ist alles überwiegend eigenbetriebliches Interesse. Da brauchen wir auch nicht gesondert aufzeichnen. Nichts, ist alles gut.
Und hätte Vorsteuerabzug, ne?
Ja.
Erstaunlicherweise, ne? Weil es
eigenbetriebliches Interesse ist. Ja, genau, weil es ja überwiegend eigenbetriebliches Interesse, dann hast du auch kein Problem mit der Umsatzsteuer.
Und dann erinnere ich mich an die Diskussion München, da gibt es solche Firmenläufe. Was machen wir mit den T-Shirts? Steuerberaterkanzlei immer in der ersten Reihe.
Ja, und da war jetzt genau das Problem. Zwar tritt man als Mannschaft an, aber es ist ja Laufen kein Mannschaftssport. Was mache ich jetzt mit dem Trikot? Das ist jetzt kein Mannschaftssport. Und jetzt hat die Finanzverwaltung sich lange überlegt, wie machen wir es? Und hat so gesagt, okay, Kosten für so ein Lauftrikot mit Werbeaufdruck, wenn die Gesamtkosten insgesamt 60 Euro brutto, also inklusive dem Aufdruck, nicht überstreiten, dann soll das auch entsprechend hier nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn führen. Heißt letztlich, wir kommen dann eben zu nicht steuerbarem Lohn.
Sebastian, jetzt pro T-Shirt oder pro insgesamt?
Nein, pro T-Shirt tatsächlich. Also man hat also wirklich tatsächlich da mit 60 Euro, glaube ich, da kriegt man auch ein recht ordentliches T-Shirt zum Laufen mit dem Aufdruck dazu. Man muss halt dran denken, inklusive den Aufdruck, weil das kam dann auch schon wieder, 60 Euro fürs T-Shirt und dann kommt der Aufdruck noch extra. Nein, die Verwaltung hat gesagt, 60 Euro inklusive All, also All-In, muss der Aufdruck halt kleiner werden.
Gut.
Genau.
Okay.
Und dann ist natürlich
die Frage, was ist mit der Startgebühr?
Ja? Genau, das ist jetzt natürlich das nächste Thema. Und da sagt die Finanzverwaltung, das ist letztlich eine Einzelfallentscheidung. Da ist ganz klar, das hängt ein bisschen wieder von den Bundesländern zum Schluss ab, wie man da das Ermessen ausübt. Tendenziell würde ich immer sagen, wenn du jetzt sagst, ihr seid in Freiburg und ihr nehmt als Steuerkanzlei am Freiburger Firmenlauf teil, dann wird die Startgebühr nicht übermäßig hoch sein. Dann wird die Verwaltung sagen, okay, dann gehört die Startgebühr noch zu diesem Gesamtereignis dazu, damit überwiegend eigenbetriebliches Interesse. Nimmst du deine Mitarbeiter und gehst zum Boston-Marathon oder zum Berlin-Marathon oder zum New York-Marathon und willst da die Startgebühr sagen, dann wird man sagen,
dass die Steuerkanzlei Sprenger in Berlin oder in Boston nicht bekannt ist.
Ich glaube zwar, dass sie bekannt, vielleicht eine gewisse Bekanntheit dort hat, aber da würde man einfach sagen, nee, das wird nicht funktionieren. Da müsste man die Startgebühr dann sagen, okay, wenn du die als Arbeitgeber trägst, ist ein steuerpflichtiger Lohn, dann müsste man gucken. Wahrscheinlich wird da die 50 Euro Freigrenze nicht reichen, um das Thema zu gelten.
Dann aber sind halt das, was immer wieder mal in München, Hamburg oder so gibt, wirklich das ganze Industriegebiet, dass die Firmen laufen und das wird wirklich auch in der Zeitung berichtet, weiß ich was.
Und da sieht man jetzt tatsächlich auch den Werbecharakter, das mit hat und auch dass es insgesamt eben der Mannschaftssport Richtung vergleichbar geht und hat hier versucht, Regeln aufzustellen, mit denen alle arbeiten können.
Ja, das ist auch nur ein bisschen Prüferin der Sache. Und jetzt, Sebastian, die Frage hatte mich immer echt, am Anfang meiner Tätigkeit, das war immer schlimm, Herr Sprenger, was ist mit Drachenboot drinnen? Ich musste zugeben, das war natürlich jetzt weniger hier in Freiburg, da gibt's nur die Dreisam und da passt nur ein Drachenbötle drauf. Aber im Norden, die habe immer wirklich dann total süß geschildert, dass es also Drachenbootrennen gibt und dann Drachenbootfirma Hansa AG gegen Drachenboot Straße und Wirtschaftswegeverwaltung Behörde und dann noch, weiß ich was, Eishersteller und die haben dann also tapfer mit den Drachenbooten gegeneinander gerudert über irgendwelche See, Kanäle und so weiter. Was machen wir damit? Da ging es ja um die Startgebühr.
Also ich hätte hier die Vergleichbarkeit zum Firmenlauf tatsächlich auch gesehen. Ich würde es mit der Startgebühr genauso sagen, wenn das jetzt halt eine Startgebühr ist, die sich im Rahmen hält, 20, 30 Euro pro Person ist, da hätte ich kein Problem mit. Da kenne ich mir jetzt im Drachenboot tatsächlich zu wenig aus, wie hoch der Startgebühr sein könnte.
Sebastian, es gibt meistens Drachenboot gibt's noch was zu essen, zu trinken und meistens ist der Arbeitgeber der Ausrichter, das wechselt dann. Da würde ich sagen, Leute, ladet alle ein und macht eine kleine Betriebsveranstaltung draus.
Ich hätte jetzt auch gesagt, dann ist das so eben, wenn der Arbeitgeber die Leute, die Mitarbeiter einlädt, geht es in Richtung Betriebsveranstaltung. Und wenn man halt dann sagt, es ist jetzt nur die Projektgruppe Drachenboot, da müsste man halt mit dem Finanzamt dann mal sprechen, ob das dann in die Richtung
läuft. Aber die erzählen schon immer, also die Drachenmödler, die rudern sich die Seele aus dem Leib und mit dem Mineralwasserkrieger ist es okay, aber abends gibt es dann halt einfach für die Firma, also wer Lust hat von der Firma A, B und C, A veranstaltet, würde ich sagen, ist eine Betriebsveranstaltung.
Aber dann geht,
bitte Acht gebe, 50% eigene Arbeitnehmer, so der vorhin gesagt.
Das muss man halt haben, sonst kommst du halt nicht in die Betriebsveranstaltung im Grunde rein.
Ja, und dann letzte Frage, ein Stocherkahn in Tübingen. Also die Firma sponsert einen Stocherkahn, der aber nur von Firmenmitgliedern gestochert wird. Und da habe ich, also es ist wie Rudern wohl offensichtlich.
Ja.
Oder in Ulm war es, irgendwie, habe ich gesagt, ist ein Mannschaftssport. Ne? Also es ist irgendwie ein größeres Ruderboot und die rudern, habe es dann gesehen, gibt es einen Film, wie die brav der Buchhalterin folge, die ganz schmal und zart vorne dran sitzt.
Okay.
Und kräftigen Männern den Ton angibt, würde ich sagen, Mannschaftssportart, oder?
Genau, aber das ist, Rudern würde ich jetzt auch als Mannschaftssport sehen.
Ja.
Sind wir wieder im gleichen Thema drin. Ich meine, das könntest du wahrscheinlich auch sonst wo sehen, dann heißt es halt Stocherkahn, sondern es ist ein ganz normales Ruderboot. Und wenn man das halt hat als eine Rudermannschaft, die da à la Cambridge gegen Oxford ist, doch glaube ich immer dieses große in England.
Ja, genau.
Wenn du sowas hast, genau, dann passt das entsprechend.
Und jetzt noch gegen YouTube-Tippgeber. Wie viele Mandanten hast du? Sicher 100.000. Und meine Tipps sind toll. Also das gemeinsame Yachten in der Ägäis auf der teuer gemieteten Yacht.
Das wird nicht funktionieren. Da tue ich mich jetzt in dem sportlichen Faktor etwas schwierig. Also ich hätte jetzt, wenn du mir jetzt mit einem Segelboot gekommen wärst und gesagt hast, die wollen da, wie heißt dieser Segel Grand Prix? Oh je, da sieht man, ich bin in manchen Sportarten einfach schlecht drauf. Aber da gibt es doch auch immer diesen Segel World Cup. Wenn du damit fährst, dann bist du wahrscheinlich auch ein Mannschaftssport drin.
Sebastian, aber nicht das Ocean Race, da wurde da, weiß ich was.
Genau, ich wollte gerade sagen,
bei Beaufort 58, das muss man sagen, das ist ja toll.
Aber wenn du mit einer schönen Yacht, mit einer Luxusjacht durch die Gegend scheppern, da sehe ich jetzt auch keinen sportlichen Charakter. Da sind wir hier aus dieser Regelung draußen. Da sind wir im Bereich Incentive-Veranstaltung. Da sind wir vielleicht Workation oder sowas, über das wir dann reden können.
Weil es manchmal, du kennst das, gibt es Videos, wo dich dann als Steuerberater anschließend mit 6 Adrian beruhigen muss. Ne?
Ja, aber ich habe es
vor kurzem auch... Liegen Sie hier unten für unser Buch, wie wir mit nichts Steuern sparen.
Ja, also aber gut, ich habe das vor kurzem auch gesehen, da wunderst du dich dann manchmal schon, wenn es dann heißt auch, ich fahre mit dem Schiff einfach von Ort zu Ort und dann brauche ich nirgends Steuern zahlen und ich denke, da sagen die Doppelbesteuerungsabkommen aber, glaube ich, was anderes. Das könnte böse ins Auge gehen.
Deswegen, Sebastian, machen wir jetzt zwar eine Genossenschaft, dann kaufen wir unser Auto und dann müssen wir irgendwie kein Geld weiter Vorteil versteuern, aber können das steuerlich absetzen, okay?
Okay, ich wüsste jetzt nicht wie, aber vielleicht schauen
wir. Das machen wir aber in einem nicht veröffentlichten Podcast, okay?
Okay, das sprechen wir dann so mal ab, okay. Aber ich glaube, da nehmen Sie sich daran an solchen Gestaltungen lieber kein Maß, weil wir arbeiten im Lohn und im Lohn machen wir ordentlich unsere Sachen und dann haben wir keine Probleme.
Gut, also lassen wir die Genossenschaft, okay. Also gut.
Ich danke dir für diesen Osterhasen.
Ja.
Jetzt haben wir Ostern hinter uns gebracht, die Jubiläumsfolge auch und ich freue mich darauf, dich im Mai wieder zu sprechen.
Ja,
okay. Und ich wünsche allen bis dahin alles Gute und einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.